Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Thema Segen, mehr als Worte. Das Thema Segen ist ein großes Thema, ein ganz zentrales Thema in der Bibel. Und die Frage ist, wer wurde als erstes gesegnet? Was sagt ihr? Wer wurde als erstes gesegnet, wo es berichtet wird? Also Abraham ist falsch. Adam und Eva. Wer sagt Adam und Eva? Handzeichen. Falsch. Was war vor Adam und Eva? Wer als erstes gesegnet wurde, das sind die Vögel und die Fische. Da heißt es nämlich, und Gott schuf die Vögel und die Fische und so weiter und er segnete sie und sprach, mehrt euch und so. Ja, zweiter Segen, der Mensch. Dritter Segen, der Sabbat. Ja, und Gott segnete den siebten Tag, ja, und hat den unter besonderen Zeichen gestellt, auch besondere Bedeutung gegeben. Und dann die ganze Bibel, eine Segensgeschichte, die dann durchgeht, wo Gott immer wieder Menschen gesegnet hat. Vielleicht wirklich einer der bekanntesten, Abraham, der dann weiterging in die nachfolgenden Generationen, in das Volk Israel hinein. Ja, und dann heißt es von Abraham, ja, in dir sollen gesegnet werden alle Generationen, alle Nationen auf Erden. Es wurden auch Gegenstände gesegnet. Der Brunnen, der Acker, die Gegenstände an der Stiftshütte und vieles mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, was meint eigentlich Segen? Wir können was ganz Gemeines mal machen. Wenn ihr Geburtstag habt und jemand kommt und sagt, ich wünsche dir Gottes Segen, dann frag doch mal nach, was meinst du jetzt damit? Das könnte ein bisschen Erstaunen hervorrufen, weil man dann sagt, naja, dass Gott dich segnet. Ja, aber was soll er jetzt tun? Und damit merkt man, was verbindet man eigentlich mit dem Begriff Segen? Es ist ja ein Container. Wenn man in die Bibel, ins Alte Testament hineinschaut, dann heißt Segen Berecha, das meint erst einmal Leben schenken, Kraft zusprechen. Ja, in der Schöpfung, ja, er hat die Menschen geschaffen und er segnete sie, seid fruchtbar, mehrt euch. Segen meint aber auch, dieses Berecha, eine heilvolle Wirkung zu verleihen, etwas Gutes zu schenken. Und interessant, das hebräische Wort meint auch in die Knie gehen. Und in die Knie gehen heißt, sich jemand hinabbeugen, jemand zuwenden und damit jemand Aufmerksamkeit schenken. Im Neuen Testament, Eulogein, heißt, jemand etwas Gutes zusprechen. Etwas Gutes wünschen. Und das ist ja dann so klassisch, wenn man sagt, ich wünsche dir Gottes Segen. Eigentlich wünsche ich dir was Gutes damit. Ich möchte es für heute mal so formulieren. Segen ist die wirksame und die heilvolle Zuwendung Gottes zum Menschen. Die wirksame, also nicht nur Worte, und die heilvolle, etwas zum Guten schaffende Zuwendung Gottes. Und dabei gleich eins vorweg, da passen unsere Muster oft nicht. Weil für uns ist es Segen, wenn alles gut geht. Dann ist man geheilt, dann ist man versorgt, dann, ja, wenn die Nachzahlung vom Finanzamt kommt, was für ein Segen, wenn eine Forderung kommt, was für ein Unheil. So klassisch unser Muster. Und wir haben gerade in dem Lied gesungen, dass vielleicht manchmal Gott seinen Segen in Dinge verpackt, die wir gar nicht mit Segen zusammenbringen können. Dass Gott sagt, ich segne dich durch eine Krankheit, weil die etwas auslöst, was zum Guten mitwirken muss, was du gar nicht erahnen kannst. Ich segne dich mit verweigerten Wünschen, mit belastenden Situationen, weil ich da hinein meinen Segen verpacke, den du erst vielleicht viel später entdecken kannst. Segen, die wirksame und heilvolle Zuwendung Gottes. Und dieser Segen er wird ja immer dann auch sehr konkret erlebt. Im Alten Testament, in einer Agrargesellschaft, sehr stark diesseits bezogen, hat man gesagt, ja, wenn Gott gesegnet hat, hat er einen versorgt, gute Ernte, Nachkommen. Ja, aber dazu gehört dann auch schon der Friede, den er gibt, heilvolle Situationen, gute Beziehungen. Im Neuen Testament hat es dann eine ganz andere Bedeutung nochmals bekommen. Da war dann der Segen viel stärker auf diese Beziehung zu Jesus geprägt. Und dann schreibt Paulus, ja, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in ihm. Und da wird Segen dann weniger verstanden, die äußeren Dinge, sondern vielmehr das Leben in der Gegenwart Gottes, versöhnt sein mit ihm, Hoffnung zu haben, von ihm beschenkt zu sein mit Glaube, von ihm beschenkt zu sein mit Versöhnung. Ja, und das alles, was man dann so unter den großen Begriff Heil packt. Ja, das wird dann viel stärker als Segen im Neuen Testament genommen und weniger das, was dann jetzt für uns im Alten Testament oft die äußeren Dinge begegnen. Es gibt einen zentralen Text in der Bibel, der wahrscheinlich für die meisten mit Segen in Verbindung gebracht wird. Und es ist dieser sogenannte aaronitische Segen. Ja, warum aaronitischer Segen? Weil Aaron geboten wurde, er soll diesen Segen dann sprechen, er soll ihn weitergeben an die nächsten Generationen. Und deshalb hat man ihn als diesen aaronitischen Segen bezeichnet. Und da heißt es 4. Mose 6, wo Gott Mose die Ordnung gibt, wie soll Gottesdienst gefeiert werden? Und was ist wichtig, dass in diesem Gottesdienst, wo das Volk seinem Gott begegnet, dass das beinhaltet wird? Und dann heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollt ihr sie in meinem Namen, so sollten sie in meinem Namen auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. Klassischer Text, ja, dieser Segenstext. Wisst ihr, das, was hier erstmal steht, ist ein bisschen unverständlich. Ja, das ist fast so, als wenn ich sage, sag deinem Nachbarn, dass er seinen Nachbarn das und das sagen soll. Ja, da sagt Gott, Mose sagt dem Aaron, dass er das seinen Söhnen und den Israeliten sagen soll. Warum spricht Gott nicht direkt dorthin? Antwort: Weil Segen fassbar werden muss. Segen ist nicht nur eine Information, die Gott schreibt, sondern Segen ist das, was Gott dem Menschen durch Menschen zuspricht und ist was Fassbares, das ist was Erlebbares. Und Gott sagt, ich möchte meinen Segen für den Menschen fassbar machen, damit er nicht irgendwie nur so eine ideelle Größe ist, der im Raum steht, den man sich selber zulesen muss oder irgendwas. Sondern ich möchte, dass das für die Menschen so fassbar wird, dass es durch Menschen zugesprochen wird. Und dieser Segen, der hier Aaron geboten wird, ist auch jetzt nicht auf diese Priester beschränkt, sondern in der Bibel danach haben die Eltern die Kinder gesegnet, Kinder die Eltern, ein König sein Volk und andere Menschen einfach anderen den Segen zugesprochen. Ja, also dieser Segen, der hier geboten wird, ist nicht festgelegt auf besondere Menschen, sondern ja, derjenige, der selber von Gott gesegnet ist, kann diesen Segen anderen Menschen zusprechen. Und auch diese Worte sind nicht verpflichtend, dass man sagt, nur das funktioniert. Wie so eine Formel. Und wenn du die falsch aussprichst, funktioniert es nicht. Sondern so sollen sie sprechen, in diesem Sinn. Ja, das ist so der Hauptinhalt. Und dann haben wir ganz andere Texte noch in der Bibel, die dann auch diesen Segen beinhalten und diesen Segen dann auch nochmals in andere Worte packen. Dieser Inhalt ist wichtig. Und jetzt kleine Seitenkurve. Professor Herbert Clement, er war ehemals Alttestamentler, er hat sich mit diesem Text auseinandergesetzt und er hat eine faszinierende Entdeckung gemacht. Ja, in einem Vortrag habe ich es mir angehört. Ich kann euch gerne auch einen Link für diesen Vortrag geben. Er sagt, das ist ein hochpoetischer Text, der in seinem Aufbau schon eine ganz große Botschaft hat. Dieser Text, ja, der Herr segne dich, behüte dich. Ja, dieser erste Vers besteht im Hebräischen aus 3 Worten. Ja, also der Herr segne dich und behüte dich. Ja, das ist für den ersten Teil 3. Der zweite Vers besteht aus 5 Worten und der dritte Vers besteht aus 7 Worten. Was bedeutet das? Wenn man jetzt die zusammenzählt, sind es 15 Worte. Und 15 sind im Hebräischen die Zahl Gottes. Die Abkürzung für Yahweh. Deshalb, ja, Juden, sie schreiben die Zahlen mit Buchstaben. Ja, und da schreiben sie nicht wie wir 1, 5 ist 15, sondern sie schreiben 10, 5, das ist 15. Und deshalb schreibt ein frommer Jude niemals 15. Sondern wenn sie 15 meinen, schreiben sie 9 und 6. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ja, die Anzahl der Worte in diesem Segen ist die Zahl Gottes. Gott steht im Mittelpunkt. Dieser Segen lebt von Gott her, dass er Gott beinhaltet, dass darin Gott vorkommt. Dieser Segen beinhaltet diese ganze Gegenwart Gottes, die dem Menschen zugesprochen wird. Und noch was Spannendes, zumindest habe ich spannend gefunden, wenn ihr nicht, dann müsst ihr es durchhalten. Dieser ganze Segen besteht aus 60 Buchstaben im Hebräischen. Und 60 Buchstaben ist die Zahl, die am meisten teilbar ist von 1 bis 100. Durch 1, durch 2, durch 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Durch so viel kann keine andere Zahl geteilt werden. Und man sagt, auch diese Zahl, ja, was am meisten teilbar ist, ist eine Botschaft für den Segen. Segen ist sehr teilbar und er geht nie aus. Segen ist darauf angelegt, mitgeteilt zu werden, weitergegeben zu werden. Segen ist nichts, was man auf die Segensbank legt und sagt, dann bunkere ich für mich. Sondern Gott gibt Segen, um ihn weiterzugeben. Soweit mal poetischer Text. Wenn wir jetzt schauen in diesen Inhalt, dann ist als erstes entscheidend, wer ist der, der segnet? Und diese Verse beginnen immer mit der Herr. Der Herr segne dich und behüte dich. Und dann würden wir sagen, dann könnte es doch weiter heißen, und er, ja, erhebe sein Angesicht, und er. Nein, da steht jedes Mal der Herr. Und das ist dieser Begriff Yahweh. Und es ist dieser Begriff, mit dem sich Gott selbst sein Wesen offenbart hat, als Mose an dem Dornbusch stand und gefragt hat, Gott, wer bist du? Wie ist dein Name? Und ich habe immer wieder schon mal gesagt, die Frage nach dem Namen ist in der Bibel die Frage nach dem Wesen. Also nicht, wie heißt du, wie rede ich dich richtig an, sondern mit welchem Gott habe ich es zu tun? Und dann sagt Gott, Mose, ich bin der Ich Bin. Das ist dieser Name Yahweh. Und dieses Ich Bin, der Ich Bin, ist ja ein Wort, was man fast nicht übersetzen kann. Und die Übersetzer haben das ganz unterschiedlich dann auch gedeutet. Ich bin, der Ich Bin. Das heißt, ich bin der Gott, der da ist, der real ist. Es kann heißen, ich bin der Gott, der für dich da ist. Der Gott, der dir nahe ist. Ich bin der Gott, der sich als der Lebendige erweist, als der, der sich erleben lässt, als der Gott, der Erfahrung wird. Oder wie es Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, so schön beschrieben hat, das heißt, ich bin da als der, der da ist. Ja, ich bin Realität. Und das ist, was Mose von Gott gezeigt bekommen hat. Da ist ein Gott, der da ist. Da ist ein Gott, der für dich da ist, der dir zugewandt ist. Und was das jetzt bedeutet, musst du immer wieder neu erleben in dieser Begegnung mit diesem Gott. Und dieser Gott ist derjenige, der sagt, ich bin der Segnende. Ich, der da ist in deinem Leben. Ich, der für dich da ist. Ich bin der, der dich segnet. Ich, der sich als der Lebendige zeigt, als der, der da ist. Ich werde in deinem Leben mich offenbaren. Du wirst eine Erfahrung mit mir machen. Ja, das ist, was am Anfang steht, dieser Segnende. Ja, der Segnende ist der Gott, der sagt, ich bin der, ich bin Yahweh, ich bin der Gott, der da ist. Und dann kommen diese Segenszusagen. Diese Segenszusagen, der Segen, drei Zusagen, die eine Steigerung beinhalten. Die erste Aussage, der Herr segne dich und er behüte dich, das ist eine ganz allgemeine Aussage. Der Herr segne dich, das heißt, ja, diese wohlwollende Zuwendung Gottes soll dir begegnen, das soll dir Gutes zufügen. Und da wird jetzt nicht konkretisiert in dem Bereich oder in dem Bereich, sondern das heißt, da ist alles eingeschlossen. Gott soll in deinem ganzen Leben, in allen Dingen einfach dich beschenken, soll sich dir zuwenden. Und weil das so umfassend ist, ist auch nichts ausgenommen. Und das ist so der Zuspruch, du stehst unter der Zuwendung des Gottes, der sagt, ich bin da, ich bin für dich da. Und zwar in jeder Situation, in der du bist. Und da kannst du dich jetzt verorten mit den Dingen, was dein Leben gerade ausmacht. Dass Gott sagt, und da wende ich mich dir zu. Und da spreche ich dir das Gute zu. Ich bin da, ich bin für dich da. Ich bin gegenwärtig als der, der erfahrbar ist. Und dann wird es ein bisschen konkretisiert. Und er schütze dich. Oder er behüte dich. Ein Wort aus der Hirtensprache. Ja, der Begriff behüten ist mit Fürsorge und Schutz verbunden. Wo Gott sagt, ich bin der Gott, der für dich sorgt, der seine Hand schützend um dich legt und er dich niemals alleine lässt. Und es gibt einen Psalm, den nennt man auch in manchen Begriffen den Hüterpsalm, weil da dieses Behüten ganz stark vorkommt, Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir kommt mir Hilfe. Ja, und dann heißt es, der Herr behüte dich, er behüte deine Seele, er behüte dich vor allem Übel. Und dann heißt es dort von Gott selber, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ja, da wird Gott als der Behüter bezeichnet. Ja, und das ist, was hier zugesprochen wird. In dieser ersten Segenszusage, du stehst unter dem Schutz, unter der Fürsorge Gottes. Und er ist der Gott, der das in dein Leben hineingibt, was für dich wichtig ist und braucht und was gut für dich ist. Ganz allgemein. Und dann wird's konkreter. In der zweiten Zusage, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Da geht's jetzt schon um die Erfahrung der konkreten Gegenwart Gottes über deinem Leben. Man kann auch übersetzen, der Herr lasse sein Angesicht zu dir hinleuchten. Er lasse es hell über dir werden lassen. Und dann ist hier ein Begriff, ja, Gottes Gegenwart, die über dem Leben aufleuchtet. Und jetzt hört mal oder versucht mal mit orientalischen Ohren zu hören. In den großen orientalischen Religionen waren die Hauptgötter immer im Bild der Sonne dargestellt. In Ägypten der Gott Re, bei den Babyloniern der Gott Marduk und viele andere. Und damit war klar, ohne das Licht der Sonne ist kein Leben möglich. Und jetzt spricht Gott den Israeliten zu. Ich, euer Gott, ich, der Gott, der da ist in deinem Leben, ich bin dir diese Sonne, die dir leuchtet. Meine Gegenwart leuchtet auf über deinem Leben. Wie die Sonne am Morgen, die das Dunkel vertreibt. Wenn ich mich dir zuwende, dann muss das Dunkel nicht mehr bestehen bleiben, weil das Licht meiner Gegenwart in dein Leben hineinscheint und du erleben darfst, Gott ist doch da. Wie das Licht der Mittagssonne, wo Gott uns unter seine ganze Gegenwart hineinstellt, alles umstrahlt und zeigt, und es gibt keinen Moment und es gibt nichts, wo ich nicht gegenwärtig bin. Dieser Gott wendet dir niemals den Rücken zu, er schaut dich immer an. Es ist dieser Gott, der in allem dabei ist. Und er ist auch dieses Licht, von der Malachi dann spricht, die Sonne der Gerechtigkeit, der Gott, der alles zurechtbringt, der das Unrecht überwindet und der dort immer wieder hineingreift, wo Menschen in dieser Unrechtserfahrung sind. Also diese Zusage heißt, du lebst unter Gegenwart Gottes immer und überall. Und dann der Nachsatz, und er sei dir gnädig, und er ist wichtig. Weil deutlich wird, wenn ich der Gegenwart Gottes begegne, dann begegne ich auch meiner Wirklichkeit. Und dann merke ich, dass wir zwei eigentlich nicht zusammenpassen. Da dieser Gott, der leuchtet wie die Sonne, und da mein Leben, was sicher manche dunkle Stellen beinhaltet. Man merkt, ich kann doch nicht bestehen vor diesem Gott. Und da spricht Gott jetzt den Segen zu und sagt, wenn ich dich ansehe, dann schaue ich dich gnädig an. Dann ist meine Gnade in dieser Zuwendung inbegriffen. Deshalb werde ich mich nie von dir abwenden, egal wie du bist, egal ob du schuldig wirst, egal ob du bewusst Gott den Rücken zukehrst. Gott sagt, wenn meine Gegenwart über deinem Leben aufstrahlt, sorgt meine Gnade dafür, dass diese Gegenwart niemals erlischt. Ich werde mich niemals abwenden von dir, weil das ist meine gnädige Gegenwart in deinem Leben. Und das Dritte, was dann als Zusage kommt, das wird jetzt sehr persönlich. Erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Eigentlich muss man sagen, Gott erhebt sein Angesicht zu dir hin, er hebt es dir zu. Das heißt ganz konkret, da ist der Gott, der dich ansieht, ganz persönlich, der hineinsieht in dein Leben, der sagt, ich habe dich im Blick und ich nehme es nicht nur zur Kenntnis, sondern ich sehe dich mit allem, was du bist und was dein Leben ausmacht. Und es ist diese ganz besondere Aufmerksamkeit, die Gott dir zuspricht. Und er sagt, wenn ich dich sehe, dann sehe ich dich brutto mit allem und ich habe alles im Blick, was dein Leben ausmacht. Und wer das erlebt hat, das war Hagar. Also diese ägyptische Magd im Haus Abrahams, ja, das nicht mehr ausgehalten hat, dieser Machtkampf mit Sarah, ihrer Herrin. Dieser Zickenkrieg, dieses ständige Mobbing, wo sie es nicht mehr ausgehalten hat, dieses ständige Verletztwerden und Zurückverletzen müssen. Und wo sie beschlossen hat, ich gehe lieber in die Wüste und sterbe, als das noch einen Tag länger auszuhalten. Und dann sitzt sie am Ende von allen ihren Dingen in der Wüste und dann begegnet ihr Gott ganz persönlich. Und er spricht sie an mit Namen, Hagar. Und damit erlebt sie, ich bin diesem Gott bekannt, sogar mit Namen. Und er weiß, was sich hinter diesem Namen verbindet. Er kennt die Geschichte hinter diesem Namen. Er kennt alles, was das Leben hinter diesem Namen beinhaltet. Und dann gibt Gott ihr einen Zuspruch, er gibt ihr Weisung für ihr Leben. Und dann kann Hagar nur feststellen, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht, der genau hinschaut, der mich durch und durch kennt. Und wenn du mich ansiehst, beginnen Dinge heil zu werden und gebe dir seinen Frieden, seinen Shalom. Und Shalom ist viel mehr als Frieden, es ist Heilwerden. Zerbrochenes, was hergestellt wird. Etwas, was ganz wird wieder. Unvollkommenes, was vollendet wird. Frieden, die Erfahrung der heilvollen Zuwendung Gottes. Und Gott sagt, wenn ich mich dir zuwende, dann beginnt dieses Heil in deinem Leben Kreise zu ziehen. Dann beginnt es sich auszubreiten. Natürlich bis zum letzten Moment, wenn alles heil werden wird, wenn wir vor Jesus stehen werden. Aber er sagt, in diesseits hier beginnt dieses Heil schon sehr konkret Kreise zu ziehen. Was spricht Gott zu? Er sagt, ich spreche dir das Gute zu, umfassend, segne dich. Und ich spreche dir zu, du stehst unter meinem Schutz, meiner ganzen Fürsorge. Und meine Gegenwart leuchtet über deinem Leben auf und es gibt nichts, was diese Gegenwart vertreiben kann. Und du stehst unter meiner ganz persönlichen Zuwendung und wirst in meiner Gegenwart heil werden können. Der segnende Gott, der da ist, der für dich da ist, der Segen und zum Schluss die Gesegneten. Die Gesegneten, eigentlich müssen wir sagen, gesegnet ist, wer diesen Segen zugesprochen bekommt. Ja? Gesegnet ist, wer diesen Segen zugesprochen bekommt im Namen Gottes. Und da steht am Ende ein Satz, den finde ich so genial. Ja? Sie sollen meinen Namen auf die Israel legen, damit ich sie segne. Wisst ihr, das sagt Gott, wenn dieser Segen zugesprochen wird, dann ist es keine Absichtserklärung. Also vielleicht segne dich Gott, es könnte ja sein, dass dann doch was passiert. Und vielleicht, wenn er gut drauf ist und du vielleicht fromm bist, dann könnte auch noch was. sondern er sagt, wenn diese Worte, mein Segen einem Menschen in meinem Namen zugesprochen wird, dann werde ich segnen. Was anderes steht hier nicht. Es gibt einen schönen Begriff, der heißt Performativität. Muss man selber immer überlegen. Performativität. Kennt ihr den Begriff? Jetzt bin ich enttäuscht. Vor ein paar Jahren habe ich nämlich hier schon mal diesen Begriff gebraucht. Der Begriff zeigt den besonderen Zusammenhang zwischen Sprechen und Geschehen. Also Performativität, wenn ein Schüler im Unterricht aufsteht und sagt, der Unterricht ist zu Ende, passiert es nicht, stimmt's? Dann sagt der Lehrer vielleicht, Wenn der Lehrer das sagt, der Unterricht ist zu Ende, dann ist es so. Das ist Performativität. Einer, der was sagt und durch sein Wort eine Wirklichkeit schafft. Wenn dein Kollege morgen sagt, hey, du bekommst doppelt so viel Lohn, drück in die Hand. Wenn dein Chef das sagt, dann erhöhe den Dauerauftrag für die Gemeinde. Weil das Realität ist, ja? Merkt ihr? Der Segen, den Gott zuspricht, das ist Performativität. Er sagt, durch diesen Segen wird eine Wirklichkeit geschaffen. Nämlich dessen, was ich dir zusage. Und diese Wirklichkeit, sagt Gott, die dürft ihr Menschen zusprechen, und zwar den Israeliten. Da heißt es nicht den frommen Israeliten, den großen, sondern da ist jeder dabei, Mann und Frau, arm und reich, dick und dünn, positives Vorbild und schwarzes Schaf. Also da ist jeder mit beinhaltet. Er sagt, die sind alle als Zielpunkt meines Segens. Das sollen die Gesegneten sein. Und die sollen alle erleben, da ist ein Gott, der sich mir zuwendet mit seiner wirksamen, mit seiner heilvollen Gegenwart. Und das hat Wirkung für mein Leben. Und das sind die Menschen, die sollen erleben, du lebst unter der Zuwendung Gottes, der dich schützt und für dich sorgt. Du lebst in der Gegenwart Gottes, aus der dich nichts vertreiben kann. Und du lebst unter der persönlichen Zuwendung Gottes, durch die sein Friede in deinem Leben Heil schafft. Das ist das, was Gott zuspricht. Und jetzt können wir sagen, Amen, schön war's. Und man geht heim und sagt, ich habe was gelernt. Oder wir können sagen, vielleicht ist das der Punkt, wo man sagt, ich möchte mir diesen Segen auch nochmal bewusst zusprechen lassen. Und deshalb haben wir jetzt was geplant, was so ein bisschen den Ablauf unserer normalen Gottesdienste durchbricht. Wir werden jetzt ein Lied singen. Ein Lied, was auch ein Segenswunsch ist. Der Herr segne deinen Weg. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und während diesem Lied kann man sich den Segen mit so einem Satz zusprechen lassen. Das sind hier vorne zwei Mitarbeiter und hinten bei der Technik sind auch zwei. Ja, Wolfgang und Elisabeth, Petra und Ina. Und wenn ihr sagt, ich möchte diesen Segen, der hier so von Gott zugesprochen wird, den möchte ich mir zusprechen lassen, dann könnt ihr während dem Lied einfach kurz hingehen, kein langes Gespräch, sondern einfach mit dieser Erwartung Performativität. Was im Namen Gottes zugesprochen wird, das gilt. Wer möchte, darf das gerne in Anspruch nehmen. Wer sagt, mir reicht's, wenn ich es am Schluss nochmal richtig bekomme, gilt auch. Lass uns das Lied singen.